Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Lessing-Tage in Hamburg und ein offener Brief, ein deutscher Brief zur Solidarität mit den israelischen Universitäten in ihrem Kampf für den Schutz der Demokratie. Das ist Kultur heute mit Michael Köhler. Willkommen dazu. Zuerst aber Oper. Als in Florenz schon Pflaster auf den Straßen liegt, Dante dichtet und die Kaufleute für Wohlstand sorgen, da ist Rom noch ein ziemlich unbedeutendes Dorf. Auch in der Stadtrepublik Genua ist man schon ziemlich weit. Im 14. Jahrhundert wird der Korsar Simon Boccanegra zum ersten Dogen von Genua gewählt. Er hat nur ein Handicap, er ist ein Bürgerlicher, damit Außenseiter. Giuseppe Verdi fand Gefallen an dessen Geschichte und Francesco Piave schrieb das Libretto zur Oper über politische Intrigen. Uraufführung 1857, sie war wenig überzeugend. Verdi griff nun zu seinem Hausdichter Arrigo Boito und erarbeitete 1881 eine zweite Fassung. Eine Neuinszenierung des Simon Boccanegra an der Deutschen Oper Berlin, die gab es gestern. Der russische Regisseur Vassili Bachatow hat das übernommen. Julia Spinola hat die Premiere gesehen. Frau Spinola, zuerst, welche Fassung wurde denn überhaupt in Berlin aufgeführt?
Ja, der Wassily Bachatow hat sich, wie meist üblich, auch für die spätere Fassung entschieden. Die ist einfach dramaturgisch schlüssiger, detailreicher und vor allem auch musikalisch viel reicher. Die Musik steht hier ja mit einer beinahe durchkomponierten musikalischen Dramatik schon zwischen Bel Canto und Musikdrama. Und auch die Handlung bleibt aber, muss man sagen, auch in dieser Fassung ungeheuer kompliziert mit ihren großen Zeitsprüngen und vielen Verwicklungen. Da wird das Tableau einer machtpolitischen Bühne geschaffen, auf der das private Schicksal der Herrschenden die Politik mitbestimmt, umgekehrt die politische Karriere, auch die Familie zerstört. Letztlich geht es um die leider zeitlose Einsicht, dass die Strukturen politischer Machtausübung etwas Lebensfeindliches an sich haben, weil sie mit der Suche nach dem privaten Glück irgendwie nicht vereinbar sind. Und der neue Doge Simon Boccanegra wird also von den Adligen bekämpft, die angeführt werden von Boccanegras Ernstfeind Jacopo Fiesco. Und da hören wir gleich mal in die erste Auseinandersetzung dieser beiden Kontrahenten hinein.
Keine Liebesgeschichte, aber viel Drama in dieser Oper Simon Boccanegra. Frau Spinola, was macht denn der Wassily Bachatow mit dieser doch ziemlich komplizierten Geschichte?
Also es gelingt ihm ganz gut, die Handlungsstränge zu ordnen und auch die Chronologie der Ereignisse deutlich zu machen, weil es gibt ja oft diese Zeitsprünge, es gibt Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen und retrospektiv erzählt werden. Und hier versucht er also die reale Erzählebene von dem, was die Figuren wünschen oder woran sie sich erinnern, abzuheben mit Videos zum Beispiel, in denen die private Vorgeschichte wie in so alten Familienfilmen aufscheint. Boccanegra und Fiescos Tochter waren ja ein Liebespaar. Fiesco hat die Verbindung blockiert und seine Tochter bei sich eingesperrt. Ein Kind, wiederum eine Tochter, das aber aus der Verbindung hervorgegangen ist, ist verschwunden. Und dann wird zum Beispiel auch die Obsession der Väter mit ihren Töchtern zum Stoff für Zeitungsschlagzeilen, die dann eingeblendet werden. Und eine italienische Frauenstimme spricht dann die reißerischen Fake News über geraubte Töchter, liest sie vor. An anderer Stelle werden die Hoffnungen Boccanegras dann in so eine flimmernde Optik alter Super-8-Filme getaucht. Das ist alles sehr klug und das zeigt auch die Kontinuität im Kampf um Macht, um Machterhalt. Also die Strukturen bleiben immer gleich, nur das Personal wechselt. Also deswegen gibt es auch eine Pantomime zum Orchestervorspiel aus der ersten Fassung der Oper. Das wird vorangestellt. Da sieht man, wie der Fiesco auch mal Doge war und in den Dogenpalast einzog. Aber irgendwie insgesamt packt mich der Abend nicht wirklich.
Jedes misslingende Kunstwerk hat seine Gründe, hätte Joachim Kaiser jetzt gesagt, und jedes Gelingende sein Geheimnis. Woran liegt das Ganze denn in Ihren Augen?
Also es gibt keine wirkliche Personenregie. Die Figuren stehen rum in einer übermächtigen Architektur der Macht, sehr imposant, von dem Bühnenbildner Zinovi Margulin. Aber die zwischen dem passiert nichts und dann packt es auch musikalisch nicht wirklich. Es wird eigentlich eine Routine auf hohem Niveau abgeliefert. Am ehesten interessant fand ich noch den Bariton Georges Petean als Boccanegra, aber die Basspartien des Fiesco und des Paolo sind sehr ordentlich, aber ohne jede Schwärze.
Dafür passiert aber in Pult und Graben was, ne?
Ja, der junge Chefdirigent des Detroit Symphony Orchestra, Yader Binyamini, hält das gut zusammen. Auch die Chorpartien, die waren ausgezeichnet gesungen. Aber auch hier irgendwie eine wirklich, wirklich dramatisch packende, vibrierende Aufführung. Leider auch da nicht.
Verdi Simon Boccanegra an der Deutschen Oper Berlin, Julia Spinola sah diese Neuinszenierung. Zur Sprechbühne. Am Hamburger Thalia-Theater. Da finden die traditionellen Lessing-Tage am Ende des ersten Jahresmonats statt. Internationale, nationale Gastspiele kommen dann neben hauseigenen Produktionen auf die Bühne. Darunter ist, nach Meinung unseres Kritikers Michael Lages, eine aufregende Inszenierung von Die Besessenen. Das ist eine Dramatisierung von Fjodor Dostojewskis Dämonen durch Albert Camus. Und nach dieser Eröffnung ging es dann auch um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Aber wie lässt sich sowas eigentlich im Theater zeigen? Danse Macabre nennt sich eine musikalische Performance, die das ukrainische Zentrum zeitgenössischer Kunst bietet.
Schon Fast Forward, das Dresdner Festival für junge Regie in Europa, hatte vor 2 Monaten diese Herausforderung gesucht, mit jungen Künstlerinnen und Künstlern zu kooperieren, die in Kiew und anderen ukrainischen Städten die Bombennächte in verschiedenen Bunkern und Kellern verbringen. Nach Dresden wurden sie Mitte November noch per Internetstream übertragen. Eine Nacht im Bunker, im Bomb Shelter, hat in Hamburg nun das Zentrum zeitgenössischer Kunst aus Kiew herbei zu imaginieren versucht, mit dem Publikum auf Matratzen verteilt, in den Räumen und auf den Bühnen der Thalia Spielstätte in der Altonaer Gaußstraße, mit immer neuen Interventionen zwischendrin aus Musik, Performance und Video. Mit dem Danse Macabre, erarbeitet vom Team um Vlad Troitsky, dem Leiter des Zentrums, versuchte zudem ein 6-köpfiges Frauenensemble Schmerz und Schrecken des Krieges zu beschwören. Eine kleine Stadt steht da auf der Bühne. Beleuchtete Häuserfassaden sind an Koffern befestigt. Per Knopfdruck lässt sich das weiße Licht hinter den Fensterkreuzen auf roten Feuerschein umschalten. Bald nehmen die Frauen die Rahmen mit den Fassaden ab und schichten sie zu einer Art Scheiterhaufen auf, mitten im Instrumentarium der Band rechts auf der Bühne. Und fast nur die übrig gebliebenen Koffer bleiben dem Ensemble, um all die Unerträglichkeit des Krieges zu zeigen, alles zwischen Flucht und Tod. 2 Koffer übereinander mit ausgefahrenem Zugträger können einen Panzer markieren, und wenn die Frauen die Koffer später aufklappen, finden sich schön geschmückte Totenschreine darin. Einer aus dem Sextett spricht gelegentlich Text aus dem Buch Hiob, der ersten großen Leidensgeschichte im Alten Testament. Meist sehr einsam und verlassen sitzt auch noch eine einfache kleine Puppe mitten im Bild. Und wenn sie nicht musizieren und singen, erzählen die Frauen Geschichten vom Krieg, von Flucht und Vergewaltigung und Tod. All das geht gehörig an die Nieren und unter die Haut, ähnlich schmerzhaft wie zuvor am Thalia-Theater schon Der Wiech. Der ukrainische Autor Bohdan Pankruchin hatte gemeinsam mit dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikov eine Kriegsüberschreibung von Nikolai Gogols Geschichte von der mythischen Figur mit dem tödlichen Blick erarbeitet. Auch diese Inszenierung ist jetzt Teil der Lessing-Tage. Und schon hier war ja klar, wie begrenzt das Bemühen bleiben muss, das Leid zu zeigen. Uns Nicht-Betroffene, vor allem die Älteren und Ältesten im Publikum, lässt womöglich jenseits aller dokumentarischen Erzählung von Schrecken und Schmerz, Gewalt und Tod vor allem diese Sirene erschauern. Was die ankündigt, weiß der eine und die andere durchaus noch. Die Lessing-Tage suchen und finden in den Tagen seit der Eröffnung tatsächlich beides. Ziemlich authentische Wirkungen wie im Bomb-Shelter und im Danse Macabre aber auch die Abgründe im literarischen Streit und Diskurs. Albert Camus hatte Dostojewskis Dämonen ja tatsächlich verdichtet zum Gefecht der Gedanken. Und Regisseurin Jette Steckel gelingt eine aufregende Inszenierung. Das sensationelle Hamburger Ensemble entwickelt jetzt den Konflikt um die Revolte hin bis zu tödlicher Konsequenz.
Was wollen Sie? Worauf warten Sie? Noch zu warten ist Wahnsinn. Die Katastrophe ist nicht das, was kommt, sondern das, was da ist.
Weg mit der Welt, wie sie ist, weil sie nicht mehr funktioniert. Weg mit dem Menschen, wie er ist, weil er die Ressourcen des eigenen Überlebens zerstört. Weg auch mit dem eigenen Ich, weil nur in dessen Vernichtung totale Freiheit zu erreichen ist. Niemand stellt die allerletzten Fragen so klar und konsequent wie Albert Camus mit Fjodor Dostojewski. Wer hätte denn geahnt, dass diese Fragen jemals wieder so drängend und zwingend werden und heute von Neuem das Unterste zu Oberst kehren könnten, auch in den Bombennächten von Kiew.
Sagt Michael Lages zum Auftakt der Lessing-Tage am Thalia Theater Hamburg. Ins Amt ist der israelische Premier Benjamin Netanyahu nur mit Hilfe radikaler Kräfte gekommen. Seit Amtsantritt fürchtet die kritische Kulturszene im Land, stärker unter Druck zu geraten. Das sind dann oft nur kleine, aber wirkungsvolle Maßnahmen wie Auftrittserschwernisse. Praktisch ist damit auch die Kunstfreiheit letztlich bedroht, wenn Projekten etwa die Förderung entzogen wird, die sich beispielsweise kritisch mit der Besatzung im Westjordanland auseinandersetzen. Jan-Christoph Kitzler hat Darsteller und Künstler getroffen, die sich durchaus auch mit dem Gedanken tragen, das Land zu verlassen.
Eine Kleinkunstbühne in Tel Aviv, darauf Yossi Zabari. Er steht für ziemlich vieles, was das liberale Israel ausmacht. Er ist homosexuell und Vater eines Kindes. Seine Familie stammt aus dem Jemen und er ist links. Sein Programm, eine Mischung aus Poesie und Stand-up-Comedy. Die Stimmung ist gut, weil er die harten Themen auf eine sehr lustige, fast liebevolle Art erzählt. Und natürlich arbeitet er sich auch an der neuen israelischen Regierung ab. Aber nach der Show erzählt er davon, dass das Klima für Künstler wie ihn schon seit einiger Zeit schlechter wird. Dabei ist er immer noch ganz gut im Geschäft.
I have a career because I have something to fight against.
Ich bin erfolgreich, weil ich etwas habe, gegen das ich kämpfe. Aber es ist frustrierend, denn ich weiß, was sie vorhaben. Ich habe heute weniger Auftritte als noch vor 2 bis 3 Jahren. Ich habe das Gefühl, dass das Publikum und auch die, die darüber entscheiden, ob jemand auftritt, sehr viel konservativer sind. Man hat das Gefühl, dass man verdrängt wird auf eine Art. Yossi Zabari spürt, dass der Raum für Künstler wie ihn enger wird. Auch weil er die Besatzung der palästinensischen Gebiete durch Israel klar benennt, weil er über Rassismus in der israelischen Gesellschaft spricht.
In a way I'm still privileged, you know?
Ich bin ja immer noch privilegiert. Ich wohne in Tel Aviv, ich habe ein Kind, aber ich schaue immer nach einer Alternative. Denn es ist wirklich frustrierend, wenn man jeden Morgen aufsteht und man ist an einem Ort, an dem der Druck immer größer wird. Die gläserne Decke ist direkt über mir.
The glass ceiling is like it's right over here.
Auch Ennard Weitzmann kennt diese gläserne Decke. Schon einmal wurde ein Theaterstück von ihr verboten, das sich kritisch mit der israelischen Besatzung auseinandergesetzt hat. Heute läuft ihr neuestes Stück im Jaffa Theater. Es handelt von der Unmöglichkeit, als Israelin zusammen mit einem Palästinenser aus dem Westjordanland ein Theaterstück zu schreiben. Eine wahre Geschichte. Natürlich ist Issa Amro, mit dem sie das Stück geschrieben hat, heute nicht hier. Issa wohnt in Hebron und kann nicht so einfach mal nach Jaffa kommen. Deshalb spielt Tamer Nafer seine Rolle. Tamer ist israelischer Palästinenser und eigentlich Hip-Hopper. Die Frage, ob mit der neuen Regierung alles schwieriger wird, regt ihn auf. Unterdrückung von palästinensischen Künstlern erlebt er schon länger am eigenen Leib.
Just 3 weeks ago, a policeman tried to stop my hip-hop show.
Vor 3 Wochen hat ein Polizist versucht, meine Hip-Hop-Show zu stoppen. Danach kamen sie und haben versucht, mich zu verhaften. Und gleichzeitig sehen die Leute jetzt auf Israel und sagen, Israel war eine gute Demokratie, bis die Extremisten gekommen sind. Dabei wurde Israel schon seit 1948 auf rassistischen Gesetzen gegründet. Aber diese Leute in der Regierung jetzt sind sehr vulgär. Und auf einmal sagen alle, Israel wird zu einem schlechten Ort. Israel hat als schlechter Ort angefangen. Für Menschen, die keine Juden sind. Ennard Weitzmann gibt ihm recht. Hier in Israel ist das zionistische Narrativ so stark. Die Kunst ist ein Mittel, ein anderes Narrativ zu zeigen. Das versuche ich und ich mache weiter, solange ich kann. Ich weiß, dass es nun sehr schwierig wird, aber ich mache weiter.
I'm going to continue.
Was sie hier auf die Bühne bringt, kommt für viele Künstlerinnen und Künstler im aktuellen politischen Klima in Israel nicht mehr in Frage. Denn es droht das Karriereende.
One of them is definitely that they are afraid to lose their jobs.
Eine Sache ist, dass sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, klar. Ich war eine sehr erfolgreiche Schauspielerin im Fernsehen und Kino. Ich kann das nicht mehr machen. Das ist der Preis, den ich bezahle. Aber ich mache das ganz bewusst. Aber es ist schwierig. Ich brauche Unterstützung von woanders. Ich bin auf Geld von meinen Eltern angewiesen. Das ist beschämend. Aber was kann ich tun? Ich finde keine Unterstützung für meine Theaterstücke hier in Israel. Es ist sehr schwierig. Kritische Künstler in Israel haben es schwer, denn sie sind auf Förderung angewiesen. Und die ist offenbar von der Politik nicht gewollt. Und die diesen Kampf nicht kämpfen wollen, wechseln den Beruf, machen Unterhaltung oder gehen ins Ausland.
Ein Beitrag von Jan-Christoph Kitzler war das. Die aktuelle israelische Demokratie erscheint, zumal nach den Reaktionen auf die jüngsten Anschläge, nicht wenigen Beobachtern besorgniserregend. Es gibt radikale Koalitionspartner in der amtierenden Regierung. Angehörige der Terrorattentäter sollen bestraft werden. Eine liberale bis fragwürdige Waffenpolitik wird gemacht, das staatliche Gewaltmonopol erodiert und so fort. Am vergangenen Freitag sind Besucher einer Synagoge in Ost-Jerusalem Opfer eines palästinensischen Anschlags geworden. 7 Menschen wurden getötet, 3 verletzt. Den Historiker und jüdischen Publizisten Michael Wolfson habe ich gefragt, ist eine Politik der harten Hand, wie sie Premier Netanyahu ankündigt, die richtige Antwort auf das Attentat oder eher Öl ins Feuer?
Wenn Sie die israelische Seite nehmen, würde ich sagen, langfristig nein, aber man muss hier zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden. Diese Eskalation der nun israelischen Politik ist eine Reaktion auf einen erbitterten Kampf, der kurz zuvor im Westjordanland stattfand, als eine Armeeeinheit, eine Terroristeneinheit kurz vor ihrer Aktion auflösen wollte und aufgelöst hat. Diese folgende Gewaltreaktion, sprich der palästinensische Terror auf israelische Zivilisten, war dann sozusagen die Gegengewalt. Man kann also über Berechtigung oder Nichtberechtigung der jeweiligen Seite streiten, aber wir drehen uns immer wieder im Kreise seit Jahrzehnten. Die entscheidende Frage ist, wie ist das politische Ziel einer Deeskalation zu erreichen? Und da geht es nicht darum, wird jetzt die israelische Regierung noch mehr Siedler ins Westjordanland schicken oder die israelischen Zivilisten zusätzlich bewaffnen. Nein, es geht um die Frage, was ist die richtige Strategie?
Michael Wolfson, lassen Sie uns nach Deutschland schauen. Heute haben sich 40 Wissenschaftler zu Wort gemeldet und unterstützen einen Brief israelischer Intellektueller, die sich über die Justizreform kritisch geäußert haben. Initiiert ist das Ganze von dem Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt, von Meron Mendel, und eine Reihe von bekannten deutschen Intellektuellen haben da mitgewirkt, unterschrieben. Die Eheleute Assmann, Micha Brumlik, Carlo Massala, der Soziologe Nassee und so weiter. Ist deren Sorge begründet?
Die Sorge ist begründet, aber sie ist mir zu tagespolitisch orientiert. Es ist die Grundfrage, um die es doch dabei hier geht. Und die wird nicht nur in Israel diskutiert, ebenso in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch bei uns, wenn das Bundesverfassungsgericht manchmal durchaus etwas abstruse Urteile fällt, wird doch darüber diskutiert. Wenn wir ganz nüchtern die Situation betrachten, ist es doch so, dass von den 3 Gewalten in einem demokratischen System, in dem auch Israel natürlich lebt, nur die Legislative und die Exekutive vom Souverän des Volkes kontrolliert wird, nicht aber die Judikative, also die rechtsprechende Gewalt. Das ist ein Systembruch in der Demokratie. Nun kann man das, wie man heute sagt, populistisch drehen und wenden, wie man will. Natürlich ist der jetzige Regierungsentwurf in Israel eine eindeutige Übergewichtung der Legislative, die ja vom Volk gewählt wird. Aber dass die Judikative, also das oberste Gericht, das Gerichtswesen überhaupt, nicht kontrolliert wird, von wem auch immer, ist ein Systembruch. Und das muss man einfach ganz klar benennen. Ich weiß keine ganz überzeugende Lösung, aber ohne Kontrolle ist eben das demokratische Prinzip durchbrochen. Und da kann man noch so viele Petitionen unterschreiben.
Wir sprechen wenige Monate nach dem Documenta-Skandal. Die Kulturstaatsministerin hat bei einem namhaften Berliner Staatsrechtler ein Gutachten dazu angefordert. Darüber wird nach wie vor diskutiert, dass antisemitische Vorfälle nicht mehr stattfinden können. Verurteilung des Attentats in Israel vom vergangenen Freitag aus deutschem Mund höre ich verhältnismäßig leise oder wenig. Fördert das am Ende vielleicht so etwas wie eine zunehmende Normalisierung von Gegnerschaft zu Israel, in Teilen auch von deutscher Kulturelite?
Es stimmt, es gibt einen Gewöhnungseffekt hier an antisemitische Äußerungen von Intellektuellen, die sich hier als nützliche Idioten der echten und der gefährlichen Antisemiten erweisen. Das sind nicht alles Antisemiten, die hier schweigen. Aber ja, es gehört inzwischen zum guten Ton in vielen Kreisen, also rechtsextremistischen sowieso, linksextremistischen auch, islamistischen ebenfalls, aber in den sogenannten akademisch-intellektuellen Kreisen ebenfalls. Und das ist jetzt sozusagen Gewohnheitsrecht und dazu gehört auch das Unterschreiben von israelkritischen Petitionen, die, machen wir uns doch nichts vor, überhaupt nichts im Nahen Osten ändern.
Sagt der Historiker und Publizist Michael Wolfson zu den Anschlägen in Ost-Jerusalem, zur Politik der harten Hand und zu einem offenen deutschen Brief zur Solidarität mit den israelischen Universitäten im Kampf für den Schutz der Demokratie. In den Kulturmeldungen, den folgenden mit Mascha Drost nun, geht es zu Beginn erst um einen Nachruf auf einen großen Musiker.
Barrett Strong war einer der ersten Musiker des legendären Labels Motown und er schuf den ersten Millionenhit des Labels Money, That's What I Want. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need fun. Ironischerweise führte der Hit Money intern zu einem handfesten Streit ums liebe Geld. So wurde Barrett Strong zwar ursprünglich als einer der Songwriter aufgeführt und er selbst hat auch oft erzählt, dass ihm der hämmernde Piano-Riff beim Improvisieren über einen Song von Ray Charles in den Sinn gekommen sei. Aber Jahrzehnte später fand er heraus, dass das Label seinen Namen gestrichen hatte. Sehr schade um die Tantiemen, denn diesen Song coverten nicht wenige Bands, darunter die Stones oder die Beatles. Barrett Strong hatte aber auch genügend andere Hits, einer der berühmtesten, Papa Was a Rolling Stone. Jetzt ist der Musiker im Alter von 81 Jahren gestorben. Über 20 Jahre lang leitete Hortensia Völkers die Kulturstiftung des Bundes. Im Januar ist ihr Katarzyna Wielgas-Kolimowska nachgefolgt. Die Kulturstiftung des Bundes sieht sie als Labor für die deutsche und internationale Szene. Die Stiftung brauche keine Revolution, man müsse sie nicht auf den Kopf stellen. Aber natürlich gehe es auch darum, Kulturinstitutionen in Zeiten knapper werdender Finanzen widerstandsfähiger zu machen. Antworten wie genau hat sie noch nicht, dafür aber viele Fragen. Katarzyna Wielgas-Kolimowska im Deutschlandfunk Kultur.
Sind das Allianzen innerhalb von einer Stadt oder einer Kommune zwischen unterschiedlichen Institutionen? Was heißt denn zum Beispiel Vorbereitung auf Klimaneutralität an Institutionen? Wie kann man von den Institutionen im Ausland lernen, wie sie mit unterschiedlichen Krisen umgehen? Ich glaube, das ist die Recherche, die uns jetzt bevorsteht und wir auch angehen werden. Und dann werden wir, so wie halt die Stiftung das auch bisher gemacht hat, Modellprojekte unterschiedlichen Institutionen in Deutschland durchführen und schauen, welche Antworten können wir finden auf diese Fragen.
Katarzyna Wielgas-Kolimowska, die neue Leiterin der Kulturstiftung des Bundes. Die Leipziger Buchmesse will das junge Publikum besonders in den Blick nehmen und lädt erstmals zu einem Kreativcampus ein. Unter dem Motto U-Verse, deine Welt, seien rund 250 Veranstaltungen speziell für junge Gäste vorgesehen, teilte die Buchmesse in Leipzig heute mit. Das Programm werde sich dann rund um Bücher drehen, Podcasts, Comics und Musik. Zudem gäbe es zahlreiche interaktive Spiel- und Kreativangebote und Rap, Lyrik und Poetry Slam seien ebenso zu erleben wie Theater, Tanz und Street Art. Und das waren die Kulturmeldungen.
Die Mascha Drost heute zusammengestellt hat. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. In einer halben Minute hören Sie die Nachrichten ausführlich. Die Informationen am Abend folgen dort. Ein Thema unter anderem ist die anhaltende Debatte um weitere Waffenlieferungen für die Ukraine. Ihnen einen guten Abend.